Bevor es mit dem Podcast losgeht, möchte ich einen Gedanken teilen. Es gibt mittlerweile wahnsinnig viele Inhalte zum Thema Immobilieninvestments, Videokurse, Programme und so weiter. Es gibt aber kein einziges, das an das herankommt, was wir bei Immocation die Masterclass nennen. Ich möchte einmal kurz erklären, warum. Ja, Immobilien kaufen ist ein sehr, sehr komplizierter Vorgang. Und das, was du eigentlich brauchst, ist nicht immer noch mehr Wissen. Das ist ganz toll und eine tolle Basis. Aber das, was du wirklich benötigst, ist, dass Profis, die das alles schon 10-mal, 100-mal, 200-mal gemacht haben, dich an die Hand nehmen und mit dir gemeinsam durch den Prozess gehen und dir da helfen, wo du wirklich Unterstützung benötigst. In den schwierigen Situationen, wo es um viel Geld geht, wo es kompliziert wird. Und genau das macht nur die Immocation Masterclass. Ein Team von 20 Leuten nimmt dich an die Hand und begleitet dich individuell und Schritt für Schritt bei deinem nächsten Level als Immobilieninvestorin oder Investor. Das ist das einzige staatlich anerkannte Ausbildungsprogramm, es ist das einzige TÜV-zertifizierte Programm und die Zufriedenheit und die Immobilien, die gekauft werden, lassen wir auch regelmäßig begutachten. Also wenn du das ernst meinst, das Thema Immobilien umzusetzen, dann merkt ihr am allerbesten jetzt den Samstag, 11. Mai, weil da findet genau für die Immocation Masterclass der Start der nächsten Bewerbungsphase für die wenigen Plätze 2024 statt.
Genau, ich glaube, man darf sagen, wir sind mittlerweile echt eine Institution. Wir haben viele tausend Menschen transformiert auf dem Weg zum Immobilieninvestor. Wer bei uns auf dem Immocation Festival war, der stand vor einer Dealwall. Ich selber war einfach baff und stolz auf das, was dieses Team leistet seit Jahren. Das war eine Wand, 3 Meter hoch, 13 Meter breit, glaube ich. Und darauf waren DIN A5 Bildchen im Prinzip aufgehängt, von Immobilienprojekten, die umgesetzt war. Das war ein kleiner Teil der Immobilien, die in der Masterclass gekauft wurden. Und all das sind Altersvorsorgen, Vermögensaufbau. Und genau das ist unsere große Mission, dass möglichst viele Menschen Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen können. Trotzdem ist logischerweise das Programm limitiert in der Anzahl seiner Plätze, weil wir einfach sehr individuell mit den Leuten arbeiten wollen und müssen. Und deshalb am besten schon mal vormerken, wie Stefan gesagt hat, 11. Mai geht's los. Wir vergeben die Plätze für die Masterclass 2024 auf immocation.de/Masterclass.
Hey zusammen, der Content, den ihr jetzt hört, ist eigentlich für YouTube bestimmt. Wir wollten euch den aber nicht vorenthalten, also hauen wir ihn jetzt einfach als Podcast raus. Viel Spaß beim Hören.
Heizungsgesetz, Zinsanstieg, Lastenausgleich. Diese Wohnungen kaufe ich im aktuellen Markt und von welchen du die Finger lassen solltest, zeige ich dir im folgenden Video.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Was kaufe ich im Moment? Ist relativ einfach. Das Gleiche, was ich schon die letzten 14 Jahre gekauft habe. Ich liebe es, kleine Wohnungen zu kaufen. Ein-, Zwei-Zimmer-Apartments mit wenig Aufwand. Gerne auch in älteren Häusern, wo es Sanierungsrückstau gibt, wo es diese Ängste gibt, was ist mit der Heizung, was machen wir mit der ganzen energetischen Sanierungsmaßnahme. Da hat sich nicht viel dran geändert, weil es immer wieder Konzepte für mich gibt, wie in der jetzigen Phase, vermiete ich zum Beispiel super gerne an Menschen, die aus der Ukraine kommen, weil die sehr, sehr großen Bedarf haben. Es ist einfach eine Marktphase, wo man da tolle Konzepte hat. Und so glaube ich einfach, dass jede Marktphase tolle Konzepte hat und dass jede Marktphase tolle Immobilien hat. Man muss es halt immer nur richtig einpreisen, weil ich möchte ja nicht zum Marktwert kaufen in der jeweiligen Marktphase, so wie man das vielleicht bei Aktien macht. Bei Aktien kauft man ja immer den Markt, ja, sondern ich möchte in der Marktphase immer deutlich unter Marktwert kaufen. Und da ist eine richtige Bepreisung eigentlich das Entscheidende. Und dementsprechend habe ich an meinem Konzept Never Change a Winning System auch nicht großartig was geändert. Ich kaufe gerne mehr Familienhäuser und kaufe am allerliebsten kleine Wohnungen mit Renovierungs- oder Sanierungsbedarf, die man dann in wunderbaren Overrent-Situationen vermieten kann. Warum bei mir persönlich gerne Ein- und Zwei-Zimmer-Wohnungen? Ist relativ einfach. Man hat eine sehr, sehr große Risikodiversifizierung, wer nicht weiß, wie das ist. Also man streut und man sagt ja immer, wer viel streut, rutscht nicht aus. Alte Weisheit. Also wenn ich ganz viele kleine Wohnungen habe, die irgendwie zwischen 50 und 100.000 Euro oder vielleicht auch mal unter 50.000 Euro kosten, dann habe ich auf ganz viele Mieter verteilt die Last. Ja, ich persönlich tue mich schwer damit, eine Wohnung irgendwo zu kaufen für 500.000 Euro, weil wenn da die Miete ausfällt, tut das meistens weh und das dann auch heftig über lange Zeit. Also habe ich viele kleine unterschiedliche Wohnungen in vielen kleinen unterschiedlichen Standorten mit ganz vielen unterschiedlichen Mietern, vielleicht auch mit vielen unterschiedlichen Vermietungskonzepten. Mache sehr gerne mittlerweile Rent-to-Rent, weil ich damit weniger Arbeit habe und trotzdem sehr, sehr gutes Auskommen. Und ja, am Ende des Tages glaube ich, dadurch, dass wir immer mehr Single-Haushalte haben, dass wir einen demografischen Wandel haben. Es gibt immer mehr ältere Menschen, die alleine sind, die einsam sind. Es gibt immer mehr Leute, die in Single-Haushalten leben. Es gibt immer mehr Leute, die pendeln von Wohnort zur Arbeit. Also dieses ganze Thema Ein- und Zwei-Zimmer-Apartments, glaube ich, für mich persönlich, hat einfach die größte Klientel. Und was ich auch sehr schätze, ich habe eine gesunde Fluktuation. Das hat natürlich wenig mit passiv zu tun, weil in großen Wohnungen die Leute meistens länger wohnen. Aber dadurch kann ich natürlich die Wohnungen auch immer wieder nach 3-4 Jahren, wenn sie dann neu vermietet werden, dem Markt anpassen, was mir in der Vermietung wieder Riesenchancen gibt, um gut aufgestellt zu sein für die nächste Dekade. Ja, was sehr, sehr spannend ist bei diesen kleinen Ein- und Zwei-Zimmer-Wohnungen ist, die Marktmiete im Vergleich zu großen Wohnungen ist deutlich, deutlich höher und sie steigt auch an, weil dieses ganze Thema kleine Wohnungen, davon haben wir einfach viel zu wenig. Also wenn man sich anguckt, was in den letzten Jahren gebaut wurde, da haben die meisten Bauträger im Neubaubereich irgendwie 3-Zimmer-Wohnungen gemacht, weil es einfach deutlich günstiger ist, wenn man auf 3 Zimmer nur ein Bad hat, anstatt 3 Wohnungen mit 3 Bädern und 3 Küchen. Was dazu kam, dass man einfach einen Mangel hatte an diesen kleinen Wohnungen. Der zweite Punkt ist, dass es immer mehr Leute gibt, die vielleicht, wo man früher gesagt hat, okay, ich wohne auf 50, 60 Quadratmeter alleine, die mittlerweile sagen, wir wohnen zu zweit auf 50 Quadratmeter. Ich habe sogar teilweise Leute, die sagen, wir wohnen zu zweit auf 30 Quadratmetern. Der Bedarf ist einfach riesig. Ne? Müsst ihr euch überlegen, ich habe in Langenfeld, das ist so eine kleine Stadt, 60.000 Einwohner, direkt neben Düsseldorf, habe ich letzte Woche eine Wohnung inseriert. 35 Quadratmeter für einen sehr, sehr guten Mietpreis, möbliert, parat gemacht und da hatte ich 110 Bewerbungen in 3 Tagen und die unterschiedlichsten Leute. Also ich hatte den Auszubildenden, der aufgrund seines Ausbildungsplatzes da eine Wohnung in der Stadt sucht, der normalerweise irgendwo aus Münster kommt. Ich hatte junge Leute auf Jobsuche, ja, Thema KDU, Kosten der Unterkunft, also Sozialgesetzbuch 2. Ich hatte Firmen, die für ihre Mitarbeiter angefragt haben. Ich hatte karitative Unternehmen, was ich ja auch sehr gerne mache, die untervermieten an körperlich-geistig behinderte Menschen, ja, demente Menschen. Ich hatte sehr, sehr viele alte Leute, die mittlerweile verwitwet sind. Ich hatte Pendler mit dabei, ukrainische Flüchtlinge mit dabei, also Geflüchtete aus vielen, vielen Ländern der Welt, die sagen, ich nehme das erstmal als Ankerpunkt, ob alleine oder zu zweit. Am Ende des Tages habe ich mich für einen pensionierten, sehr netten älteren Herrn entschieden, der mir sehr sympathisch rüberkam, der das sich auch einfach gut verkauft hat, weil er die Unterlagen dabei hatte. Also diese Wohnungen zu vermieten zu wirklich, wirklich guten Preisen im Vergleich zu großen Wohnungen und die Nachfrage, der Nachfragedruck, der gerade bei kleinen Wohnungen aus meiner Sicht die nächsten 10, 20 Jahre noch anhalten wird, vielleicht sogar noch länger durch den demografischen Wandel und dadurch, dass wir einfach immer mehr Bedarf haben, da mache ich mir halt einfach keine Sorgen. Und aus meiner Sicht ist die größte Klientel, also die größte breite Masse an Mietern, kann man ansprechen mit Ein- und Zwei-Zimmer-Wohnungen. Ja, auch das Thema, dass viele Leute, die vielleicht vorher gesagt haben, ich kann mir noch eine 3-Zimmer-Wohnung leisten, aufgrund der extrem gestiegenen Nebenkosten, die man in solchen großen Wohnungen hat, vielleicht sagen, okay, ich gehe eher in eine modernisierte 2-Zimmer-Wohnung, weil ich möchte auch noch ein bisschen was vom Leben haben. Ne? Und wenn man sich da gut anpasst, muss ich sagen, ich bin mit diesen Wohnungen immer gut gefahren und das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Das Geschäft ist sehr kleinteilig, das ist natürlich nochmal ein negativer Punkt, das muss man der Bank erklären, das muss die Bank auch verstehen, weil jedes Mal 50.000 Euro neuer Kreditantrag, da noch ein Tipp, wenn ihr die Möglichkeit habt, das vielleicht zu bündeln, zu sagen, okay, hier habe ich 5 Wohnungen, insgesamt Portfolio 250.000 Euro, dann schiebt ihr die ganzen 5 Wohnungen auf einmal rüber und kauft die dann als Kreditpaket, damit der Banker oder die Bankerin nicht den Fall immer neu anpacken müssen. Aber ansonsten ist das ein herrliches Thema. Es ist halt auch mit mehr Arbeit verbunden, weil ich habe nahezu nie in meinem Portfolio Vollvermietung, das muss man fairerweise sagen. Ich habe immer mal einen Leerstand, was aber aufgewogen wird dadurch, dass man extrem stark die Mieten anpassen kann, wenn Altbestandswohnungen dann mal den Mieter wechseln. Welche Immobilien ich definitiv nicht kaufe, also muss man bei mir grundsätzlich unterscheiden. Es gibt bei mir 2 Kategorien. Die eine ist, hat eine Immobilie Probleme, die ich nicht lösen kann? Also macht diese Immobilie mir nachhaltig Magengeschwür? Was kann das sein? Es ist beispielsweise ein gravierender Mangel in der Bausubstanz, der sich aktuell nicht lösen lässt. Warum kann der sich nicht lösen lassen? Beispielsweise, weil eine WEG kein Geld hat oder weil es so gravierend ist, dass man das Haus abreißen muss. Ja, weil es zum Beispiel aufgrund von Setzrissen oder ähnlichem einsturzgefährdet ist. Oder wenn man einen Schwamm drin hat. Ja, oder wenn man eine WEG hat, die so zerstritten ist, dass sie die ganzen Sanierungsmaßnahmen auf keinen Fall irgendwie hinbekommt. Also es ist eine Riesenchance, in so eine WEG reinzugehen. Wenn das aber überwiegt, dass man das nicht kitten kann, dann würde ich davon auch Abstand nehmen. Ich würde auch nicht in Immobilien investieren, wo eine Klientel vorhanden ist, die hochkriminell ist, in welcher Form auch immer, weil ich mich einfach von solchen Leuten distanzieren würde. Also ich würde jetzt nicht in irgendwelche Wohnungen investieren, wo, weiß ich nicht, die im Keller ihre radikale Radio-Extremisten-Radiostation haben, in welcher Form auch immer oder sowas. Ja, da bin ich immer sehr, sehr vorsichtig. Das gibt so eine gewisse Klientel, da möchte ich einfach per se nichts mit zu tun haben. Ansonsten halte ich mich grundsätzlich noch von, also nee, anders, Immobilien, die Herausforderungen haben, also wo ich sagen kann, aufgrund meiner Expertise, aufgrund der Expertise meines Netzwerks, sind es keine Probleme, sondern Herausforderungen, die wir lösen können. Das ist für mich ein sehr interessanter Case. Da gehe ich dann wiederum rein in die Immobilie und setze mich damit auseinander und dann passt das auch. Ne? Also ein Schwamm ist das jetzt zum Beispiel nicht. Ein Schwamm ist ein Problem für mich, was ich nicht lösen kann. Da kriege ich Bauchschmerzen. Dafür gibt es genug andere Immobilien. Zweiter Punkt von Immobilien, die ich nicht für mich in Erwägung ziehe, sind irgendwelche Immobilien, wo, weiß ich nicht, da irgendwelche Leute, die flippen, sich selber die Marge einstecken oder Neubau ist für mich auch jetzt nicht so interessant in der aktuellen Phase, weil mir da noch ein bisschen zu viel Unklarheiten sind und weil es auch einfach kleine Neubauwohnungen fast nirgendwo zu kaufen gibt, muss man auch fairerweise sagen. Der Neubaumarkt sind mehr große Wohnungen, die für mich nicht so interessant sind. Also das ist so ein Thema. Wenn ich weiß, dass die Immobilie zu teuer ist, weil sie beispielsweise in einer Overrent-Situation ist. Ja, Overrent-Situation heißt, da kam jemand, hat im Prinzip meinen Entwicklungsjob gemacht, also hat eine Wohnung gekauft, die war für 5 Euro vermietet, obwohl er eigentlich 10 Euro in den Markt bekommt. Jetzt hat er die Miete entwickelt auf 10 Euro und verkauft 1-2 Jahre später die Wohnung wieder mit einem Faktor, mit einem Kaufpreis auf die dann Overrent-Miete, auf die 10 Euro, die vielleicht in dem Markt gar nicht nachhaltig erzielbar sind, weil er irgendwelche Sondervermietungskonzepte gemacht hat oder sonst irgendwas. Also wenn ich weiß, okay, da kriege ich einfach gesichert auf lange Zeit 8 Euro, würde ich niemals in so eine Overrent-Situation reinkaufen, weil ihr zahlt ja immer praktisch die Miete mal 12, also die Jahresmiete und darauf einen Faktor in der Stadt. Ja, das ist ja das Gegenteil von Bruttomietrendite. Und wenn man einen Faktor 20 hat auf eine Overrent-Miete von 15 Euro und hat einen Faktor 20 auf eine Underrent-Miete von 5 Euro, dann weicht der Kaufpreis mal locker um 50.000 Euro auseinander. Ja, also ich bin ein großer Freund davon zu sagen, ich kaufe lieber in Underrent-Situationen rein als in Objekte, wo im Prinzip jemand schon meinen Job gemacht hat. Also ich würde auch von mir selber nie eine Immobilie kaufen. Ich bin übrigens auch für euch, wenn ihr mal guckt, wer ist der schlechteste Verkäufer für euch? Menschen wie ich. Ich habe ewig Zeit, mir ist das völlig egal, ich will meinen Marktpreis durchdrücken, ich habe kein Bedürfnis, außer meinen Marktpreis zu erzielen, also ich habe keinen anderen Engpass und am Ende des Tages sitze ich da und sage, ja, dann warte ich halt ein halbes Jahr, bis ein Dummer aufsteht. Also wenn ihr Immobilien kaufen wollt, haltet euch von Leuten wie mir fern. So, jetzt kommen wir nochmal darauf zurück, Heizungsgesetz, gestiegene Zinsen und Lastenausgleich. Für die meisten Menschen ist das alles mit Ängsten verbunden. Ich sehe darin Chancen, ja? Weil ich einfach diese Dinge nur einpreisen muss. Wenn ich weiß, da steht eine Heizung an, dann nehme ich den Wert der Heizung, was sie neu kostet, rechne dann nochmal 20-30% Puffer obendrauf und preise das beim Verkäufer ein und stelle das auch so dar. Überzeugen durch Fakten. Ja? Also ich lasse mich nicht durch emotionale, irrationale Themen hinleiten, versuche aber durch meine rationale Faktenbegründung Verkäufer in die Emotionalität stärker reinzubringen, damit sie sagen, okay, klar, jetzt erst recht. Und das ist für mich ein sehr schöner Ansatzpunkt, in jeder Krisenzeit Immobilien zu kaufen. Für mich sind es immer Chancen und nicht irgendwelche Ängste, mit denen ich mich umgebe, weil bei mir ist das Glas immer halb voll und nicht halb leer. Und ich glaube, wenn man sich wie ein Lemming anstecken lässt von Märkten und dann wie ein Schaf da so hinterher trottet, dann kommt man nicht auf den grünen Zweig, was das Thema Vermögensaufbau angeht. Ja, also das hat auch was mit Beständigkeit zu tun. Ich glaube, egal in welcher Marktphase man ist, wenn man ständig Vermögensaufbau macht, das ist, ob man monatlich in einen ETF investiert oder ob man halt sagt, Mensch, ich kaufe aber jedes Jahr eine oder zwei Wohnungen, dann wird man auf eine gewisse Zeit in Dealflow reinkommen, wo man in den entsprechenden Marktphasen, in den entsprechenden Krisenzeiten tolle Geschäfte machen kann. Und das Schöne ist, wenn ihr in einer Marktphase angefangen habt, wo alles einfach war, wo das Zinsniveau niedrig war, wo es kein Gebäudeenergiegesetz gab, wo es keinen Lastenausgleich im Gespräch war oder was auch immer, und ihr habt dann schon den Erfahrungswert, dann ist es für euch wesentlich einfacher, in der Krise noch mehr Immobilien zu kaufen. Andersrum genau das Gleiche. Wenn ihr euch über die Widerstände in der Krise hinaussetzt und sagt, hey Mensch, ja, jetzt kaufe ich ein, jetzt habe ich meine Systeme, wie ich einkaufen kann, dann ist es nach der Krise für euch umso größer die Chance, mit dem Vermögen, was entstanden ist, noch mehr zu kreieren.